willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Garden Academy Podcasts. Mein Name ist Lukas Mackley und heute mal wieder meine werte Kollegin Eva Hofmann zu Gast mit einem sehr netten Thema, denn heute ja, geht's ins Wasser. Genau, wir werden uns nämlich mit dem naturnahen Gartenteich beschäftigen. Das gehört ja auch zum Garten dazu. Ja, hallo Eva.
Freut mich mal wieder, ein seltener Gast zu sein.
Ein ganz seltener Gast, aber auch ein Gast, den wir immer gerne hier haben. Aber ja, eigentlich kann man dich ja gar nicht Gast nennen.
Wenn man so das ist eigentlich ein Heimspiel.
Ist eigentlich immer Heimspiel. Dann reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten einfach mal. Eva, was macht denn eigentlich ein Teich naturnah? Gibt es da irgendwie, ich frage mal so rum, was sind denn da vielleicht auch die Vorteile, wenn man es jetzt gegenüber einem normalen Koi-Teich jetzt vergleicht? Ich sage jetzt mal bewusst Koi-Teich, also so einem ganz biederen Teich, okay, das klingt jetzt wieder zu wertend, ja, ist ja auch wieder immer wieder Geschmackssache, aber ich sage mal, so ein sehr aufgeräumter Teich gegenüber so einem naturnahen Gartenteich.
Ja, also man kann vielleicht so ein bisschen grob unterscheiden in reine Zierteiche und in naturnahe Gartenteiche. Ja. Und die reinen Zierteiche haben auch vielleicht ihre Berechtigung, wenn das jemands liebstes Hobby ist, genau wie der gemähte Rasen. Aber viel, viel mehr Spaß macht eigentlich ein wirklicher Naturteich. Und also ich finde, ja, uns macht Spaß, das zu beobachten und einfach zu sehen, was da wirklich, in welcher Geschwindigkeit sich da Leben einstellt und was sich da entwickelt an Vielfalt, wenn man einfach so ein bisschen da was bereitstellt, so eine kleine neue Lebensraumnische schafft, das wird sofort angenommen von den verschiedensten Tierarten und dann später auch Pflanzenarten, da ist ganz viel Dynamik drin und ja, das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen und bringt aber halt auch tatsächlich was für die Artenvielfalt. Ne? Ja. Weil früher gab es viel mehr kleine, große Teiche und Tümpel in der Landschaft, unbegradigte Bäche und Flüsse und so weiter, die auch so ein ganz eigenes Biotopnetz gebildet haben. Und naja, das verschwindet halt eben im Zuge der ganzen Bewirtschaftung. Und wenn man da halt nochmal so kleine Oasen schaffen kann, sieht man wirklich, wie nötig das die Tiere auch haben. Ja. So, zu deiner Frage, der Unterschied Zierteich, Naturteich. Ja, also es gibt so ein paar grundlegende Unterschiede zwischen einem Zierteich und einem Naturteich. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zu erläutern. Also das Wichtigste ist vielleicht, dass ein Naturteich einen Bezug zur Umgebung hat. Also das heißt, der umgebende Bewuchs wird mit in den Teich einbezogen. Ja, der ist dicht bepflanzt bis zum Rand. Hat einen Bezug zu den Wasserpflanzen im Rand, sodass die Tiere eben halt gut da rein und rausgehen können. Ist jetzt nicht umgeben zum Beispiel von einer großen gepflasterten Fläche. Ne? Es werden natürliche Prozesse im Teich zugelassen. Also so wenig Technik wie möglich, keine Pumpen, keine Filter, sondern es soll sich halt eben von selbst das Gleichgewicht einpendeln, möglichst wenig Schlamm rausholen. Das wäre eigentlich so das Wichtigste. Also einfach, dass die natürlichen Prozesse zugelassen werden und dass man nicht ständig durch Technik oder auch durch Chemie oder irgendwelche Sachen da wieder eingreift, um zu versuchen, da jetzt einen makellosen optischen Eindruck zu erhalten, sondern dass eben, genau, dass es ein Ort für Tiere ist und dass das eben auch zugelassen wird. Mhm. Und dann kann das ja klein oder groß oder wie auch immer sein, also das ist total egal.
Ja. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ich möchte einen naturnahen Gartenteich anlegen, gibt es da irgendwie Voraussetzungen, die ich erstmal schaffen muss? Muss ich da irgendwie drauf achten, was für einen Standort der genau hat? Oder kann ich den einfach frei im Garten wählen, wo ich jetzt gerade denke, okay, da hätte ich jetzt noch Platz?
Ja, also ist natürlich gut, wenn man sich den Standort ein bisschen überlegt vorher, weil den kann man halt nicht einfach wieder hin und her tragen wie einen falsch abgestellten Gartenstuhl, sondern wenn der Teich einmal da ist, dann ist er halt da. Deshalb ist ganz gut, wenn man sich da vorher Gedanken drüber macht. Zum Beispiel, dass man ihn gut sehen kann von seinem Sitzplatz aus, finde ich eigentlich gut, wenn man den schon hat, dass er nicht versteckt in der letzten Ecke ist. Wenn man ein Hanggrundstück hat, ist es natürlich sinnvoll, den an die tiefste Stelle zu machen, dass das Regenwasser da auch natürlich reinlaufen kann und nicht irgendwie ganz oben am Hang. Ja. Ansonsten, ja, Ist natürlich gut, wenn es ein bisschen schattiger ist. Also müsste nicht in der prallen Sonne sein, aber mit großen Bäumen in der Nähe auch ein bisschen aufpassen, weil wenn da ständig Laub oder Nadel reinfallen, dann haben wir halt schnell eine Überversorgung mit Nährstoffen, was dann eben auch wieder eine Veralgung nach sich ziehen kann. Und falls man jetzt irgendwas krass Ausläufertreibendes in der Nähe hat, uneingesperrten Bambus, was ja hoffentlich keiner macht, oder auch ein Essigbaum oder sowas, ne, ist für Folienteiche dann auch keine so gute Kombi, weil die dann auch leicht kaputt gehen können.
Okay.
So, aber ansonsten, ja, wo es einem gefällt und wo er halt eben sich gut in den Garten und in die umgebende Natur einfügt.
Aber da hast du gerade ein Stichwort gesagt, Folien. Jetzt in Bezug auf naturnah, ist trotzdem noch, kommen wir nicht drum rum. Also es muss schon.
Ja, leider.
Es gibt da keine Alternative zur Folie.
Also, ja, ich hadere da auch immer ein bisschen, aber irgendwas Künstliches muss man dann doch irgendwie machen, ja? Weil sonst bleibt es halt nicht lange ein Teich. Also es gibt verschiedene Varianten, man kann den Teich mit einer Folie anlegen, dann ist man halt so ein bisschen flexibler auch in der Gestaltung, ist so ein bisschen weicher, kann man selbst die wassertiefe Zonen einrichten oder man nimmt so einen fertigen Schalenteich, ne? Das ist so ein festes Ding, was man dann eingräbt, auch meistens aus Kunststoff. Aber eins von beiden braucht man schon. Also die wenigsten Gegenden haben so feste Lehmböden, dass man das aushebt und dann ganz, ganz stark verdichtet. Könnte man machen. Ich habe mal irgendwo in einem ganz alten Gartenbuch gelesen, dass man, wenn man den Teich ausgehoben hat, da über Nacht eine Schafherde reintreiben soll, die das dann verdichtet. Also wenn man das kann und hat. Oder Beton. Also irgendwas muss rein, was es dicht macht, weil sonst ist es mehr wie so ein Sumpf, der dann im Sommer auch wieder austrocknet. Also wenn es wirklich das ganze Jahr Wasser drin sein soll, muss es dicht sein unten.
Okay.
Es gibt allerdings verschiedene Teichfolien. Die ganz normale ist aus PVC. Alternativ zur PVC-Folie gibt es auch eine andere, die heißt EPDM-Teichfolie. Die ist eben biologisch unbedenklicher, lässt sich eben auch super für Teiche verwenden. Die sind UV-beständig und ja, also das wäre ein bisschen so eine umweltfreundlichere Alternative zum normalen PVC. Aber wie gesagt, irgendwas braucht man, um das dicht zu machen unten drunter.
Jetzt haben wir unseren Teich aufgestellt, haben jetzt die Folie gewählt, haben unseren Standort, haben jetzt geguckt, dass es möglichst nicht direkt unter dem Baum ist, damit er nicht komplett voll rieselt. Was müsste ich denn dann zusätzlich noch beachten, auch drumherum? Also gibt es da vielleicht auch noch was, auf das ich achten soll, dass ich, wenn ich jetzt Pflanzen drumherum anlege oder meine Gartengestaltung so auf den Teich jetzt hinzuschneide?
Genau, du sagst es eigentlich schon, also naturnahen, lebendigen Gartenteich kann man auch nur in einem lebendigen Garten haben. Ja, also wenn man jetzt einen total ausgeräumten Garten hat, in dem nichts lebt, dann ist es auch schwer, dass dann da Leben in den Teich reinkommt. Also je vielfältiger und üppiger auch das Blütenangebot und Pflanzenangebot im Teich ist, je mehr Unterschlupfmöglichkeiten es gibt für Tiere, umso schneller wird der Teich dann eben auch besiedelt. Ja, also muss ich einfach ein bisschen ins Gesamtbild einfügen am besten.
Wir haben jetzt auch noch nicht über Fische geredet im Teich. Ich habe zwar am Anfang mal kurz den Vergleich zum Koi-Teich hergezogen, aber in so einem naturnahen Teich, wie schaut es da aus? Nämlich der naturnahe
Fisch. Ist leider so ein No-Go. Also ich habe ja auch Spaß an Goldfischen und ich finde auch Kois eigentlich ganz lustig. Aber für einen naturnahen Teich wirklich lieber nicht, weil egal, alle Fischarten fressen eben auch die erwünschten Teichgäste beziehungsweise deren Eier oder Larven. Ja, die wühlen am Grund rum, wirbeln Schlamm auf und das Störendste eigentlich ist, also sie fressen zwar einmal alles, was lebt, man muss sie aber trotzdem zusätzlich füttern. Und das alles, was man füttert und das dazu, kommt eben bei den Fischen auch wieder hinten raus. Und dadurch hat man dann enorme Nährstoffeinträge, die auch wieder zu einer Veralgung führen. Also Fische ohne Technik geht eigentlich nicht. Und in solchen Filteranlagen, ne, gehen dann halt auch wieder viele Mikroorganismen und Kleintiere kaputt. Und umso mehr und ohne hat man jede Menge Algen. Also lieber Fische weglassen oder ins Aquarium oder ne, was anderes, aber nicht in den naturnahen Gartenteich. Also wenn man Molche haben will und Libellenlarven und Gelbrandkäfer und alles, was irgendwie cool zu entdecken ist, Geht das leider nicht.
Ja, du sagst gerade alles, was kreucht und fleucht. Ich überlege mir, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wir haben jetzt hier zum Beispiel Reihenhäuser, eng an eng. Ich mache hier jetzt, baue hier jetzt einen naturnahen Gartenteich auf und bei mir sieht es super gut aus. Also ist jetzt nur hypothetisch gesprochen. Ich wohne jetzt selbst nicht in einem Reihenhaus.
Aber du hättest aber bestimmt einen schönen Teich.
Ich hätte wahrscheinlich einen schönen Teich. Ja, und dann ruft mich der Nachbar an und sagt, ach, ich habe jetzt so viele Stechmücken. Meine Güte, das kommt doch alles von dir. Der Teich muss weg.
Ja, genau. Nee, das ist auch ein bisschen so ein Vorurteil. Also natürlich kann das passieren, aber in einem funktionierenden Gartenteich werden auch die Stechmückenlarven wieder von allen anderen Organismen gefressen, die da sind. Also die Stechmückenlarven sind zum Beispiel auch wichtiges Futter für Libellenlarven und so weiter. Ja? Also klar können die Fische auch die Stechmückenlarven in Schach halten. Also man kann auch mal einen Goldfisch einfach in so eine Regentonne oder sowas tun. Ja, das geht schon. Aber der Schaden, den die Fische anrichten, ist meistens größer als der Nutzen. Und die Stechmücken, die treten hauptsächlich in so gestörten Ökosystemen auf oder auch in überdüngten Teichsystemen oder sowas. Ja? Also in einem funktionierenden Teich sind die auch einfach Nahrungsgrundlage für alles Mögliche, Wasserwanzen, Käfer und so weiter und stören eigentlich nicht weiter. Und meistens ist es so, dass die dann gar nicht aus dem, dass der Gartenteich eigentlich zu Unrecht verdächtigt wird als Brutstätte, sondern dass die eher sich in irgendwelchen rumstehenden Schalen, Wasserfässern, Eimern, sonst irgendwas entwickeln. Also es bleibt ja total leicht mal irgendwo was stehen, wo sich ein bisschen Wasser drin sammelt, ja, oder eine unabgedeckte Regentonne oder so. Da kommen die dann her. Ja. Also ich kontrolliere auch immer regelmäßig, bei mir steht halt auch mal was rum, ne, ob man irgendwo zufällige Wasseransammlungen hat, wo sich sowas bilden kann. Ne? Ja. Also gerade im Sommer muss man dann drauf achten.
Ja.
Aber dann, ja, kriegt man, also sobald sich das Ökosystem eingependelt hat, hat man dann normalerweise keine Probleme mit Stechmücken im Teich.
Ja, dann kann auch der Nachbar beruhigt sein. Wir haben jetzt auch drumherum gesprochen. Klar, ich muss meinen Garten auch sehr ökologisch halten. Aber was gibt es denn jetzt, wenn ich auch Pflanzen, es gibt ja Wasserpflanzen, die ich direkt in den Teich setzen kann. Gibt es da so eine Auswahl, die du sagst, okay, die müsste rein oder die könnte man empfehlen oder darauf müsste man achten, welche Pflanzen man vielleicht ein bisschen mehr so in die Uferzone setzt, welche vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, weiter nach hinten. Gibt es da irgendwie so Regeln?
Ja, da gibt es Regeln. Also die Wasserpflanzen gehören ja ins Staudensortiment klassischerweise. Ne? Es gibt auch spezialisierte Wasserpflanzengärtnereien, aber meistens hat man die bei den Stauden dabei. Und die gibt es eben auch jetzt gerade so im April, Mai geht es los. Um die zu pflanzen, muss sich die Wassertemperatur auch ein bisschen erwärmt haben. Und dann kann man loslegen. Das Tolle an denen ist, man braucht viel weniger als für ein Staudenbeet. Die meisten wachsen ziemlich stark. Also man muss für einen Gartenteich längst nicht so viele Pflanzen einplanen wie für die gleiche Fläche im Beet. Und dann, genau, du hast es eben schon erwähnt, gibt es verschiedene wassertiefe Zonen. Ne? Also Pflanzen, die von ihrem natürlichen Standort her eher Sumpfpflanzen sind, die eben flaches Wasser oder auch nur feuchten Boden brauchen. Es gibt welche, die brauchen eine mittlere Wassertiefe und welche wirklich für die Tiefwasserzone. Ne? Das ist in natürlichen Teichen so und deshalb muss man das auch so ein bisschen in seinem Gartenteich dann nachahmen. Ne? Und also so die Sumpfzone und Flachwasserzone ist ja eben meistens am Rand. Damit kann man halt eben auch schön so einen Übergang schaffen dann in die andere Gartenvegetation. Ne? Da gibt es Tannenwedel, finde ich super. Die sehen wirklich ein bisschen aus wie so senkrechte Tannenzweige. Blumenbinse blüht total schön zart rosa oder weiß. Hechtkraut blüht dunkelblau. Also da gibt es total coole Sachen. Und Sumpfiris ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Wasserrandpflanze. Ne? Und dann gibt es ja für die verschiedenen, so gibt es dann für jede Zone die passenden Pflanzen. Für die tiefe Zone finde ich Seerosen super wichtig. Ja. Also sie sind einfach total schön. Das gehört irgendwie zum Bild Gartenteich. Gehört eine Seerose dazu. Und das Schöne ist, da gibt es auch wirklich so viele tolle Sorten für jede Teichgröße. Also es gibt welche, die brauchen einen Meter Wassertiefe, aber es gibt auch welche, die kommen nur mit 30 oder 50 Zentimeter Wassertiefe aus. Also die kann man sogar im kleinen Kübel halten. Und was wichtig ist, sind die Schwimmpflanzen oder Unterwasserpflanzen, also die keinen Bodenkontakt haben mit ihren Wurzeln, sondern frei im Wasser schwimmen, weil die nämlich super wichtig sind für die Verbesserung der Wasserqualität, weil die sich ihre Nährstoffe direkt aus dem Wasser ziehen und dadurch den Algen, die Nahrungsgrundlage entziehen. Also mit vielen Schwimmpflanzen hält man seinen Teich gut, schön sauber. Ne? Weil das Wasser soll immer, das ist so ein bisschen das A und O, möglichst wenig Nährstoffe im Teich
genau,
zu haben.
Genau, das wäre jetzt natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also gerade auch die Pflege vom Teich über das Jahr über gesehen, wird ja das Hauptproblem, das ist ja auch schon angesprochen, Algen sein, was man dann da auf jeden Fall beachten sollte bei der Pflege oder was auch noch für andere Pflegemaßnahmen es gibt. Das wäre, glaube ich, bestimmt für unsere Zuhörer auch noch interessant.
Ja, also wenn jemand.
Aber okay, erstmal fangen wir an mit diesen Schwimmpflanzen, die schon mal rausfiltern.
Wichtig, ja. Genau. Also genau, wie gesagt, Nährstoffarmut. Also wenn die Leute Teichprobleme haben, ist es meistens irgendwie eine zu starke Veralgung oder Wassertrübung oder so. Genau, wie gesagt, Nährstoffarmut. Es wird natürlich auch ein bisschen begünstigt durch zu hartes Wasser. Mhm. Ne, also da kann man, das wäre ein Grund, wo man vielleicht wirklich mal einen Beutel Torf ins Wasser hängen könnte. Ansonsten keine Erde oder sowas, keine Gartenerde verwenden, sondern irgendwie nur Sand und Schotter, also nährstoffarme Substrate, spezielle Teicherde, die auch wieder abdecken. Die Wasserpflanzen nicht düngen, höchstens eine Seerose kann man mal so einen Düngekegel ganz unten in den Wurzelbereich reindrücken, damit die ein bisschen Power kriegt. Aber auf keinen Fall irgendwelche Dünger ins Wasser geben, um das anzuregen. Und wenn man halt eben Algen haben sollte, konsequent entfernen. Ne? Frisches Regenwasser zuleiten und Algen immer wieder rausholen und irgendwann pendelt es sich ein mit Schwimmpflanzen und irgendwann, so im ersten Jahr ist es auch total normal, dass man erstmal trübes oder grünes Wasser hat oder so. Das passiert einfach, man braucht ein bisschen Geduld, bis es sich einpendelt, aber es lässt sich auf jeden Fall hinkriegen ohne technische Geräte.
Genau, das sind jetzt, aber wir haben jetzt auch nur über Maßnahmen gesprochen, die ich so über die Saison rüber tun kann. Mhm. Wie schaut es denn dann eigentlich im Winter aus? Muss ich meinen Teich dann winterfit machen? Kann ich oder muss ich über den Winter über irgendwas beachten, dass man mein Teich dann auch fürs nächste Jahr wieder schön aussieht?
Also grundsätzlich ist der Teich im Winter einfach erstmal in seiner Ruhephase. Ja. Da versuchen wir, die Lebewesen möglichst wenig zu stören. Vorher kann man dafür sorgen, also falls er wirklich zufrieren sollte, ist es auch ganz gut, die Ufervegetation noch stehen zu lassen, dass da so die Stängel, hohle Stängel ein bisschen auch nochmal für den Sauerstoffaustausch zu den unteren Wasserregionen und zum Schlamm sorgen, wo die Tiere überwintern können. Man kann auch einfach ein Bündel Schilf oder Bambusstängel reinstecken, dass da ein bisschen, dass es halt eben nicht ganz komplett zufriert. Es gibt auch Eisfreihalter, die man kaufen kann. Das ist einfach so ein schwimmendes Styropor-Ding.
Ah.
Was man auf der Wasseroberfläche sieht, dann aus wie so ein Eisbär oder gibt es auch einfach als Ball oder egal. Irgendwas, was man oben drauf schwimmen lässt, das eben immer so ein bisschen eine eisfreie Fläche oben ist.
Also, dass mit das Wasser in Bewegung bleibt.
Genau, genau. Und dass halt eben Sauerstoffaustausch nach unten gibt.
Ja,
ansonsten in Ruhe lassen. Und dann kann man zum Winterende hin ein bisschen die abgestorbenen Pflanzenreste abräumen. Vom Rand, dass die nicht alle wieder zu Boden sinken und dann da Schlamm machen, aber jetzt nicht vorher da groß Rambazamba machen, weil das sind alles auch wirklich wichtige Unterstopf- und Überwinterungsplätze.
Ja, gut. Ja, da haben wir mal einen guten Eindruck bekommen, wie der naturnahe Gartenteich gepflegt, aufgebaut werden kann und wo es auch Unterschiede gibt. Da schon mal vielen Dank, Eva.
Ja, gerne. Können wir noch ganz viel erzählen, aber es ist vielleicht mal ein ganz guter Start, um einfach mal auszuprobieren.
Aber du sagst gerade viel erzählen. Wer heute die Folge noch hört und schnell genug ist, die oder derjenige können dann heute Abend um 18 Uhr über unsere Homepage auch nochmal reinschalten. Da wird Frau Hofmann auch nochmal einen kleinen Online-Vortrag machen. Das ist alles kostenlos, müssen sich einfach nur über einen Link zuklicken. Ich habe das unter der Folge auch nochmal verlinkt, aber da müssen Sie halt schnell sein, müssen Sie die Folge heute noch anhören, bis hier zu diesem Punkt. Aber das ist auch kein Problem. Also falls Sie da jetzt nicht dabei sein sollten und noch Fragen haben, können Sie Frau Hofmann auch gerne immer kontaktieren. Und ich habe zum Nachlesen natürlich wieder alle wichtigen Links unter die Folge gesetzt.
Genau, ist alles nochmal aufgeschrieben und heute Abend gibt es dann ein paar Bilder dazu.
Ja. Okay.
Gut, danke dir,
dann,
Lukas.
Dann, vielen Dank und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.